wenn Sie sich wundern, dass niemand von der Kasseler Tafel heute hier ist, dann kann ich Ihnen versichern, ich wundere mich auch. Die Kasseler Tafel wollte niemanden schicken und hat auch eine Begründung abgelehnt. Ein paar Eckpunkte zum Thema selbst. Es sind 36.500 Helferinnen und Helfer, die sich bundesweit um die Ausgabe von Lebensmitteln kümmern. 700.000 bis 800.000 Kunden sollen die Tafeln in Deutschland haben. In Hessen gibt es 54, in Nordhessen unter anderem in Kassel, Bad Wildungen, Eschwege, Frankenberg, Fritzlar, Homberg und Melsungen. Wer das genauer wissen möchte, kann auf tafel.de nachschauen. Bei den Tafeln bekommen Bedürftige kostenlos oder zumeist gegen einen symbolischen Betrag, manchmal auch gegen eine Bezahlung pro einzelnen Stück, Lebensmittel, die kurz vor dem Ende der Haltbarkeit stehen. Und das, Sie wissen es selber, in Zeiten von Hartz IV und steigender Armut. Und deswegen wollen wir heute Abend über diese Erscheinung kontrovers diskutieren.
Ich möchte die Diskussion oder den Abend eröffnen mit diesem Bild. Wer mit den Tafeln zu tun hat, kennt diese Karte. 1994, es gibt 4 Tafeln in Deutschland. 1997 gibt es bereits 70 Tafeln verteilt über das Bundesgebiet. Und heute haben wir, und diese Karte ist schon wieder nicht aktuell, 813 Tafeln. Was bedeutet das jetzt für so ein Land wie Deutschland? Ist das ein Erfolg? Gibt es da vielleicht auch andere Möglichkeiten, so etwas, so eine Verbreitung, so eine Verdichtung zu interpretieren? Vor 1,5 Jahren kam der Kontakt zustande zu einer Tafel. Und in dem ersten Moment, als ich dann wirklich bei dieser Tafel war, war mir klar, das ist ein Thema, das möchte ich untersuchen. Hab dann beschlossen, mitzumachen, und ich durfte dann als Hospitant mitmachen. Also ich durfte alle Routinen begleiten, ich durfte mit Nahrungsmittel sammeln, ich durfte ausgeben. Ich war dann in der Folge bei mehreren Tafeln, aber bei einer habe ich also wirklich ein Jahr mitgemacht, die alle Vereinssitzungen und so weiter. Und dann ist so viel Material entstanden, dass ich mich gefragt habe, was soll ich jetzt eigentlich damit machen? Habe festgestellt, dass es aus meiner Zunft der Soziologie eigentlich so gut wie nichts gibt über Tafeln. Und das war dann der Startschuss, das Buch zu schreiben, fast ganz unten. Mich hat eben die Frage interessiert, wie sieht hier die Wirklichkeit von Gesellschaft aus? Wie gehen auch Menschen damit um, diese Wirklichkeit zu gestalten? Sowohl auf Seite der Helfer als auch auf Seite der Bedürftigen, die an Tafelkreisen Kunden genannt werden. Ich hatte bei dem Schreiben und bei der Recherche eine einzige richtige, wichtige Regel. Ich wollte genauso viele Helfer befragen wie Kunden. Worauf ich persönlich recht stolz bin, ist, dass ich tatsächlich auch mit den Bedürftigen gesprochen habe. Die haben mich eingeladen nach Hause. Ich habe also deren Welt auch kennengelernt und habe versucht, Armut so ein bisschen ein Gesicht oder viele Gesichter zu geben. Weil Tafelleute erzählen ganz gerne, warum sie Tafeln betreiben und warum das alles so toll ist. Aber eben die Seite der Menschen, um die es wirklich geht, in meinen Augen, sind die Bedürftigen, die armen Menschen. Das war eben der Anspruch, da mindestens genauso viel von denen zu erfahren. Also so beginnt das mit dem Überfluss in unserer Gesellschaft. Der Überfluss, der an die Überflüssigen verteilt wird. Es gibt am Rande der Gesellschaft eine Gruppe von Menschen, die sind überflüssig. Ob man sie jetzt die Ausgeschlossenen, die Überflüssigen, die Freigesetzten nennt oder die Menschen fast ganz unten. Letztendlich sind wir es, die Konsumenten, die mit unseren eher ästhetischen Konsumgewohnheiten den Überfluss möglich machen. Also Dinge, die nicht mehr einwandfrei sind, Obst, das eine Druckstelle hat und so weiter, Packungen, die angerissen sind, die nicht mehr marktfähig sind. Genau daraus speist sich ja das Angebot der Tafeln. Es gibt auch genügend Hygienerichtlinien, die es eben untersagen, so eine Kiste mit Bananen, in der irgendwo eine verfault ist, noch zu benutzen. Und dann müssen die Mitarbeiter von Tafeln ran und teilweise doch richtig Drecksarbeit leisten, um wöchentliche Lebensmittel zusammenzusuchen und den Erwartungen ihrer Kunden gerecht zu werden, die ja eine komplementäre Versorgung ihrer jeweils lokalen Tafel erwarten mittlerweile, weil die Tafeln ja eben ein etabliertes Angebot sind. Und an der Stelle steige ich vielleicht mal ein. Ich möchte vorher noch etwas aus dem Vorwort vorlesen, damit die Motivation auch noch klar ist. Also, meist unbekannt und unsichtbar gibt es mitten unter uns und zwischen der Scheinnormalität bürgerlicher Existenzen eine ganze Reihe von Orten, die Tore sind in eine parallele Welt. Orte, die Übergänge markieren. Orte, die mit unterschiedlicher Eindringlichkeit darauf hinweisen, dass es auch in Deutschland, einem der reichsten Länder der Erde, Menschen gibt, die arm sind und nicht genug zu essen haben. Orte, die eine Art Unbehagen an der eigenen Gesellschaft konkret vor Augen führen. Diese Orte sind die Lebensmitteltafeln. Immer häufiger geht es in diesem Land um die Frage, wer noch dazugehört und wer nicht. In unserer Gesellschaft werden Prozesse der Integration und umgekehrt der Ausgrenzung immer augenfälliger, zwingender und endgültiger. Wenn 1 Million Menschen nicht mehr richtig dazugehören und sich fast ganz unten befinden, dann kann davon das gesellschaftliche Selbstverständnis nicht unberührt bleiben. Dieses Buch stellt Fragen an unser Selbstverständnis des großen Ganzen und geht damit über eine idealisierende Betrachtung einzelner Tafeln hinaus. Es dient der detailreichen, sezierenden Beschreibung der Wirklichkeit als Akt des Widerstandes gegen Gleichgültigkeit. Also das soll nochmal meine Motivation klar machen. Es geht nie darum, einzelne konkrete Tafeln, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu kritisieren, die ehrenamtlich, freiwillig, mit viel Engagement konkret helfen. Es geht um das große Ganze, um das System, darum, was dieses Bild bedeutet, wenn da 800, 813 oder 16 Punkte da drauf sind, Tendenz steigend. Was bedeutet das für eine Gesellschaft? Wie berührt das unser gesellschaftliches Grundverständnis von, und jetzt kann man die Kamera aufmachen, ganz vielen Dingen, sozialer Gerechtigkeit und so weiter. Ich möchte Ihnen jetzt eine Szene vorlesen. Ich war ja unterwegs mit den Tafelhelfern. Ich musste schon auch mitmachen und habe dann versucht, alles so gut es geht zu beobachten. Ich setze hier ein, als wir bei diesem Großmarkt waren, einer der bekannten Großsponsoren. Sie wissen ja, dass so Lebensmittelketten Großsponsoren sind der Tafeln. Warenannahme videoüberwacht steht neben dem Lieferanteneingang. Ich begleite einen Tafelmitarbeiter auf seinem Gang in das für übliche Kunden unbekannte Innere des Supermarktes. Durch eine große Scheibe sehen wir zwei Metzgern zu, die gerade Hackfleisch herstellen. Wir suchen die riesige Kühlkammer, in der eine kleine Kiste mit Joghurts und anderen Molkereiprodukten auf uns wartet. Auf dem Weg dorthin blicke ich von hinten durch die verglaste Käsetheke hinein in den Supermarkt. Wir befinden uns hier auf der anderen Seite der Warenwelt. Drinnen, das ist eine andere Welt. Dort bewegen sich die Kunden zu den bekannten, einlullenden Supermarktmelodien vom Endlosband auf kühl berechneten Wegen, die sie zu immer mehr Konsum stimulieren sollen. Hier, auf dieser Seite, befinden sich die Vorratsstätten dieser Welt. Von hier hinten werden die Kühltheken regelmäßig mit frischer Ware aufgefüllt. Über einige Packungen Ziegenkäse hinweg erblicke ich einen Kunden, der durch den Supermarkt schlendert. Es ist 11 Uhr vormittags. Vielleicht überlegt er sich gerade, welche Sorte Käse er für heute Abend kaufen soll. Welcher Wein wohl dazu passt. Morgen, zur gleichen Zeit, aber an anderem Ort, stehen knapp 100 Menschen auf der Straße Schlange. Sie stehen dort und warten, bis sie die Reste jener Welt, in die ich gerade blicke, als milde Gabe in Empfang nehmen können. Wir haben daher heute keine andere Wahl, als uns über alles zu freuen, was hier aussortiert wird. Übrig bleibt, was der erste Markt, der nach seinen eigenen Gesetzen funktioniert, abstößt. Nach 2 Stunden teilweise recht unappetitlicher Arbeit fahren wir mit einem gut gefüllten Lieferwagen zurück zur Tafel. Zusammen mit ein paar 1-Euro-Jobbern beginnen wir, die Kiste und Kartons auszuladen. Drinnen im Tafelladen herrscht schon Hochbetrieb, denn der nächste Tag ist ein Ausgabetag. Es wird ein guter Tag für die Kunden werden, denn wir waren erfolgreich. Heute Abend werden die Lager mehr als gefüllt sein. Aber dafür gibt es keine Garantie. Jede Woche verläuft für die Tafeln anders. Die Gesetze dieser Schattenökonomie sind ungeschrieben und dennoch beängstigend konkret. Plötzlich taucht von irgendwoher eine Frau in zerschlissener Kleidung auf und macht ein müdes Gesicht. Sie wendet sich an einen Helfer und erzählt ihm zusammenhangslos irgendetwas. Ich verstehe fast nichts. Aber Worte wie Freund, verlassen und Frauenhaus reichen aus, um eine Geschichte in meinem Kopf entstehen zu lassen. Wie immer ist das eine Geschichte, die man selbst lieber nicht erleben möchte. Aber die Person, die zu dieser Geschichte gehört, steht nun einmal vor uns. Sie fragt nach Wurst und Käse. Irgendetwas, stammelt sie kraftlos. Warum kommt sie nicht morgen? Morgen ist Tafeltag. Aber der Helfer der Tafel fragt nicht, er öffnet einfach den Kühlschrank und packt ihr ein kleines Sortiment zusammen. Wenn die Tafel der gesellschaftliche Ort ist, an dem bedürftige Menschen in würdevoller Weise überflüssige Lebensmittel erhalten, dann ist diese Situation die Parodie einer Tafel. Wer bettelt, verliert seine Würde schneller, als er irgendetwas über sich erklären kann. Andere versuchen noch nicht einmal, etwas zu erklären. Ein paar Minuten später kommt ein Mann. Auch er taucht einfach auf. Die Rhythmen der Warenanlieferung bei der Tafel sind für viele Menschen in der näheren Umgebung auch die Rhythmen der eigenen Existenz geworden. Obwohl er so betrunken ist, dass er sich kaum aufrecht halten kann, hilft er beim Ausladen. Schließlich steht er einfach da und wartet darauf, dass ihm ein Helfer der Tafel etwas in die Hand drückt. Manchmal verkauft er die Ware und geht dann in das Spielcasino hier um die Ecke und zockt, erklärt mir eine der Helferinnen, die ihn näher kennt. Ich sehe, wie er taumelnd davongeht und zwei gelbe Paprika, die ich vor einer Stunde von der Tonne mit Speiseresten gerettet habe, in der Hand hält. Mit dem Erlös aus dem Verkauf wird er heute sicher kein großes Spiel mehr machen. Also in dieser Stelle sind ein paar ganz zentrale Momente angesprochen, um die es geht bei den Tafeln, zum Beispiel um Menschenwürde. Wie wird Menschenwürde gestützt oder möglicherweise auch zerstört? Nach welchen Regeln müssen Menschen sich verhalten, um in den Genuss von Waren der Tafel zu kommen? Und vielleicht noch ein paar andere Dinge, die hier eine Rolle spielen. Es gibt unterschiedliche Tafeltypen. Es gibt Tafelvereine, Tafelläden, es gibt Tafeln, die einmal in der Woche einen Ausgabetag haben. Es gibt sogar so eine Art Tafelsupermarkt, die auf den ersten Blick fast wie normale Supermärkte oder Läden aussehen, auf den zweiten Blick aber, wenn man das Warengebot näher anguckt, doch ein bisschen anders. Bei Tafeln hat man manchmal das Problem, dass sie auf der einen Seite versuchen, ein verlässliches, erwartbares, komplementäres Angebot an Nahrungsmitteln zur Verfügung zu stellen, wofür es keine Garantie gibt, weil sie natürlich aus anderen Quellen gespeist sind, manchmal eben dann aber auch das Problem mit dem Überfluss umzugehen, wie hier an einem Tag, wo plötzlich ganz viele Eier vorhanden waren. Eier sind ja sehr begrenzt haltbar, wenn man keine Lagermöglichkeiten hat, von Hygienegesetzen mal ganz abgesehen, das ist alles eine Grauzone. Und dann musste man sehr schnell versuchen, diese Eier loszuwerden. Die Tafel, bei der ich mitgearbeitet habe, hatte nicht nur zwei Ausgabestellen, sondern belieferte auch 15 Institutionen in der Stadt, das heißt zum Beispiel eine Einrichtung für Drogenhilfe, Obdachlose und so weiter. Und da fuhren wir dann eben mit dem Tafelauto durch die Gegend und haben versucht, diese Eier und andere Waren loszubekommen. Manchmal gibt es auch etwas besondere Lebensmittel, nicht nur Grundnahrungsmittel. Ich habe auch erlebt, dass Sushi verteilt wurde, weil eben in dem Supermarkt gerade Sushi kurz vor dem Ablauf war. Dann bekommen auch das die Tafeln, das sind dann Filetstückchen oder Schnäppchen. Es gibt da geschriebene und ungeschriebene Gesetze, wie man solche Waren verteilt. Es gibt ein Ritual oder ein ganzes Spektrum von Gesten, des Zeigens, des Forderns, ohne fordern zu wollen. Alle in diesem System sind beteiligt, möglichst jedem zum gleichen Recht zu verhelfen. In der Praxis ist das aber immer sehr schwierig und wirklich eine kräftezehrende Aufgabe. Ein weiterer Punkt bei den Tafeln ist die Situation des Wartens, das Veröffentlichen von Armut auf der Straße, teilweise schon sehr früh morgens, obwohl viele Tafeln bemüht sind, da Abhilfe zu schaffen, entstehen doch natürlich immer wieder die Situationen, dass bei Wind und Wetter Menschen da stehen müssen und nur wenige Tafeln haben solche Warteräume. Es gibt sehr unterschiedliche Systeme, wie das abläuft. Fast jede Tafel hat ein eigenes System mit Nummern austeilen und so weiter. Was aber sehr zentral bei den Tafeln ist, das ist diese Situation des Wartens und die Situation der Bedürftigkeitsfeststellung, der Ausweisausgabe, also der Regulierung und Administrierung dieses Angebots. Ja, wer zur Tafel geht und Kunde werden möchte, muss sich die Bedürftigkeit attestieren lassen. Jede Tafel hat das Recht, das selbst auf ihre Weise zu tun. Und ich möchte jetzt ganz kurz aus dem Kapitel abgestempelt eine kleine Szene vorlesen, bei der es genau um diesen Akt der Bedürftigkeitsfeststellung geht. Die Phönizier haben das Geld erfunden, aber warum so wenig? Über dieses Zitat des österreichischen Dichters Johann Nepomuk Nestroy aus dem 19. Jahrhundert können die meisten Hartz-IV-Empfänger sicher nicht lachen. Für die meisten Kunden einer Tafel ist am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig. Mit diesem einprägsamen Slogan werben im Internet gleichermaßen Wirtschaftsunternehmen, Finanzberater, Zeitarbeitsfirmen und Diskussionsforen, in denen Kochtipps ausgetauscht werden und man erfährt, wie man für 2,79 Euro ein komplettes Mittagessen für 4 Personen kochen kann. Viele Menschen, die sich auf der sicheren Seite der Gesellschaft befinden, geben für ein Glas Mineralwasser wesentlich mehr aus. Der zentrale Schritt auf dem Weg in die Tafelkundschaft ist die Feststellung der Bedürftigkeit. Sie liegt im Ermessensspielraum einer jeden Tafel. Die Feststellung der Bedürftigkeit hat eine Schlüsselfunktion für die Organisation des Tafelwesens. Das kann man schon daran erkennen, dass sie nicht nur einmal zu Beginn der Kundschaft erfolgt und dann ein für alle Mal festgeschrieben ist, sondern sich in regelmäßigen Abständen, meist quartalsweise, wiederholt. Dem liegt auch die Fiktion einer zumindest prinzipiell möglichen sozialen Aufwärtsmobilität zugrunde. An einem Ausgabetag am Ende des Quartals werde ich Zeuge dieser Feststellungsprozedur. Heute ist mal wieder Ausweisausgabe. Frau R., die Schriftführerin der Tafel, ist zuständig für die Kontrolle und Ausstellung der Kundenausweise, die dazu berechtigen, einmal in der Woche einen Warenkorb mit gespendeten Lebensmitteln zu erhalten. Ausweisausgabe, das bedeutet, jeder Kunde muss seinen alten und abgelaufenen Ausweis abgeben und gültige Dokumente vorlegen, die seine Bedürftigkeit attestieren. Einzeln treten die Kunden in das Tafelbüro ein, einer Kombination aus Teeküche und provisorischer Einsatzzentrale. An den Wänden hängen Routenpläne für die Sammeltouren und Arbeitspläne für die Ausgabeteams. An der Pinnwand entdecke ich die Todesanzeige einer ehemaligen Mitarbeiterin. Eine Frau, Mitte 50, betritt den Raum. Sie hat dünne, fettige Haare und ist mit einer sehr ordentlichen Outdoorjacke bekleidet. Beides passt auf den ersten Blick irgendwie nicht richtig zusammen. Sie bittet um einen Abholausweis für sich und ihren Sohn. Dann traut sie sich noch eine zweite Frage zu stellen. Ob man ihren Sohn, der 1,75 Meter groß ist, wie sie sagt, als Erwachsenen zählen könne, obwohl er erst 16 ist. Sie klagt, dass er mehr ist als sie selbst. Die Schriftführerin stimmt dieser Bitte mit einem hilflosen Kommentar zu. Ja, so ist das, sagt sie, die wachsen, da kann man nichts machen. Und stellt dann einen Abholausweis für zwei Erwachsene aus. Im Aufstehen bedankt und verabschiedet sich die Mutter. Im nächsten Augenblick allerdings passiert etwas, das alles, was in der Welt der Tafeln von Bedeutung ist, wie unter einem Mikroskop zeigt. Bevor ihre Stimme bricht, sagt die Mutter noch, ich hätte nie gedacht. Die Schriftführerin, seit mehr als 10 Jahren bei der Tafel, kennt solche Situationen. Ihre Antwort klingt wie die Sinnformel einer verschworenen Gemeinschaft. Eine Aussage, die sich wie die Überlagerung vieler Einzelschicksale anhört. Ruhig antwortet sie, das geht den meisten hier so. Also das war für mich ein zentraler Moment, wo ich gemerkt habe, wie tief doch auch diese Verletzbarkeit der Menschen ist, die als Kunde, als Bedürftiger zu einer Tafel gehen wollen oder müssen und diese Prozedur, Feststellung der Bedürftigkeit immer wieder in regelmäßigen Abständen hindurch müssen. Gehen wir noch gerade durch die Fotos weiter durch. Eine Szene, die auch mal zeigt, wie das Backstage aussieht. Sehr viel dreckige Arbeit, Salat putzen, Lebensmittel trennen. Die Tafeln bekommen ja nicht Lebensmittel wunderbar sortiert von den Supermärkten, sondern sie bekommen kistenweise etwas hingestellt und müssen dann daraus noch die verwertbaren Lebensmittel, die ja teilweise nicht sehr lange haltbar sind, wie Obst und Gemüse aussortieren. Die Ausgabetage sehr hektisch. Das war jetzt eine Tafel, bei der die Menschen, die dort hingehen, die Nutzer verschiedene Stationen abgehen, von Brot, Obst, Gemüse, Milchwaren und so weiter, das in diese Körbe bekommen und am Ende umpacken in ihre Tüten, die oft Tüten sind von Supermärkten, von bekannten Ketten, was auch wieder auf solche Mechanismen hindeutet, die Tafelkundschaft zu normalisieren und vielleicht auch ein Stück weit zu kaschieren. Das ist eine andere Tafel, ein Tafelladen. Das ist jetzt für mich ein Sinnbild. Sie sehen diese halben Eierschachteln, eben auch wieder ein Beleg dafür, dass die Tafeln mit dem Angebot, mit dem, was sie haben als Vorrat, kreativ umgehen müssen. Sie haben ja zu jedem Ausgabetag eine bekannte Menge an Nutzern. In dem Fall sind das gut 150 Menschen, die samstags dorthin kommen. Und wenn eben nicht genügend Eier da sind, dann müssen wir an diesem Tag die Eierschachteln eben geteilt werden. Manchmal werden sogar die Eier einzeln ausgeteilt, damit eben die vorhandene Menge gleich verteilt werden kann. Ob das mit dem Begriff Kunde noch übereinstimmt, das lasse ich mal dahingestellt. Das ist ein Tafelsupermarkt, in Anführungsstrichen, also so wird das im Jargon dann öfter auch mal genannt, der sich aber doch auch in wesentlichen Punkten wieder von einem normalen Supermarkt unterscheidet, was Sie an den Regalen hier sehen. Zu dem Buch möchte ich vielleicht nur noch ganz kurz Folgendes sagen. Es hat eigentlich drei Teile. Im ersten Teil erfahren diejenigen, die gar nichts über Tafeln wissen, ein bisschen Wissenswertes über Tafeln und auch über Armut, Kennzahlen, Eckdaten und so weiter. Und auch darüber, warum der Titel fast ganz unten heißt. Also eine soziologische Analyse, warum eine neue Klasse am Rande der Gesellschaft entsteht, die ich jetzt so als Begriff fast ganz unten nenne. Der Hauptteil des Buches ist eine Sozialreportage. Ich beschreibe den Alltag der Tafeln, ich beschreibe, wie Waren herangeschafft werden. Ich beschreibe aber auch die Kehrseite der Medaille, das heißt Effekte, die unintendiert, nicht beabsichtigt sind, von niemandem geplant, aber trotzdem auftreten. Und ich beschreibe die Welt derer, die eben Kunde geworden sind einer Tafel, an Fallbeispielen exemplarisch, also zum Beispiel eine Frau, die arbeitet und trotzdem nicht genug Geld hat, eine sogenannte Working Poor, die also trotzdem noch unterstützt wird und zur Tafel geht. Und im dritten Teil, da versuche ich ein Resümee zu machen, wie die Tafeln versuchen, sich zu vernetzen durch Regionalverbünde. Da passiert so viel, und dass ich da nur einen kleinen Ausblick bieten kann. Und dann habe ich es versucht, meine Eindrücke in, ich glaube, 7 Thesen oder so sind es zusammenzufassen. Diese Thesen wurden zu verschiedensten Kontexten in verschiedene Umläufe gebracht und diskutiert. Ich möchte aber einfach nur mal deutlich darauf hinweisen, dass das Buch im Kern aus einer Sozialreportage, aus Fallbeispielen besteht und nur der allerletzte Punkt diese Thesen sind. Es gibt auch schon das nächste Buch, Tafeln in Deutschland wird das heißen. Das ist ein Sammelband, dessen Herausgeber ich bin. Da haben sich 15 Wissenschaftler zusammengefunden. Also ich habe sie zusammengesucht, handverlesen. Das sind die wenigen in Deutschland, die sich mit Tafeln beschäftigen. Und ich habe doch einige aus Tafelkreisen dazu überzeugen können, auch einen Beitrag für dieses Buch zu schreiben, sogenannte Positionsmeldungen. Dieses Buch wird dann mal, also im Gegensatz zu dem Buch, was meine Einzelmeinung ist und exemplarische Studie, wird aus wissenschaftlicher Sicht, und zwar interdisziplinär, historisch, politikwissenschaftlich, soziologisch, ernährungswissenschaftlich und so weiter, das gesamte Spektrum dessen, was man über Tafel im Moment denken kann, schreiben kann, abbilden, von naiv, gutgläubig bis extrem kritisch. Und das wird dann irgendwann mal so im Frühjahr oder Anfang des Sommers auf den Markt kommen. Zeitgleich zum Erscheinen des Buches habe ich eine Webseite etabliert, tafelforum.de, um einen Ort zu schaffen, in dem man frei, unabhängig, kritisch diskutieren kann. Nach dem Motto mitmachen, mitreden, mitdenken, gibt es da ein Forum, also es ist eine Art schwarze Brett im Internet. Man kann hier zu beliebigen Themen, die Sie auch selbst vorschlagen können, diskutieren. Es gibt ein Netzwerk von Wissenschaftlern, die zu Tafeln forschen, man kann die auch kontaktieren. Es gibt Veranstaltungshinweise, es gibt ein Pressearchiv. Also wer nicht nur die Webseite des Bundesverbandes nutzen möchte, der kann auch da drauf gehen. Ich habe das im Übrigen dem Bundesverband der Tafeln angeboten, als Projekt mit dem roten Teppich das zu nutzen, und habe eine Abfuhr bekommen. Und jetzt mache ich das eben als eigenständiges Projekt, nicht im antagonistischen Sinne, nur unabhängig vom Tafelverband.
Nicht ganz unten. Da haben Sie sich ja was bei gedacht, oder?
Ja. Die Menschen, die zu Tafeln gehen, sind tatsächlich Menschen wie du und ich in den allermeisten Fällen. Und diese relative Nähe derer, die auf der einen Seite stehen und helfen und ausgeben, und derer, die auf der anderen Seite stehen und etwas in Empfang nehmen, ist doch so ein Wesensmerkmal von Tafeln. Also das Bewusstsein, dass man diese Standpunkte auch jederzeit vertauschen kann. Und oft ist es ja auch so, dass tatsächlich Bedürftige bei der Ausgabe helfen. Das ist das eine, also diese relative Nähe, aber im Wesentlichen habe ich den Begriff fast ganz unten gewählt, um anzuschließen an eine soziologische Debatte. Und das ist die Debatte darüber, dass es einen zunehmenden Rand gibt der Gesellschaft, eine Peripherie von Menschen, die von den zentrifugalen Kräften wirklich nach außen getragen, geschleudert werden, es durch nicht selbst verschuldete Dinge nicht mehr schaffen, am gesellschaftlichen, kulturellen Leben teilzunehmen, die man eben die Freigesetzten, die Überflüssigen, die Ausgeschlossenen nennen kann, oder eben die Klasse derer, die fast ganz unten sind. Und das ist für mich eine der zentralen Fragen, ob Tafeln dazu beitragen, diese Peripherie der Gesellschaft noch zu verstetigen, oder ob sie dazu beitragen, das aufzulösen.